Dan Ariely. Denken hilft zwar, nützt aber nichts. Warum wir immer wieder unvernünftige Entscheidungen treffen. Es ist jeden Tag dasselbe. Kuchen oder kein Kuchen? Zigarette in der Kaffeepause? Ja oder nein? Und kauft man sich dieses schicke Paar Schuhe, was man letztens entdeckt hat, obwohl man doch eigentlich genug Schuhe hat? In den meisten Fällen entscheiden wir uns für die schlechte, ungesunde oder schlichtweg irrationale Option. Warum ist das so? Und weshalb tun wir uns generell so schwer, uns zu entscheiden? Psychologe und Verhaltensökonom Dan Ariely hat unser Verhalten auf den Prüfstand gestellt und fand heraus, wieso wir zwar denken, wir seien vernünftig, es aber selten tatsächlich sind. Fußend auf den Ergebnissen Arielys jahrelanger Forschung findest du in diesen Blinks heraus, dass unser allzu unvernünftiges Tun und Lassen geradezu höchst berechenbar ist und lernst im Moment der Entscheidung wieder Herr oder Herrin deines Verstandes zu sein. Blink Nummer 1. Den Wert einer Sache ermitteln wir durch Vergleiche. Stell dir vor, du bist auf Partnersuche. Hoffnungsvoll machst du dich im Club auf die Pirsch und möchtest natürlich als möglichst attraktiv wahrgenommen werden, um deine Chancen zu erhöhen. Nur, wie stellst du das an? Ganz einfach. Nimm einen Freund oder eine Freundin mit, die dir ähnlich sieht, aber weniger attraktiv ist. Das klingt zwar furchtbar gemein, erhöht deine Erfolgschancen jedoch immens. Der menschliche Verstand ist darauf ausgelegt, Vergleiche anzustellen, um den Wert einer Sache oder eben auch eines potenziellen Partners einzuschätzen. Hinzu kommt, dass unser Gehirn stinkfaul ist. Je leichter der Vergleich fällt, desto besser. Daher ist der weniger attraktive Doppelgänger ideal. Ein einfacher Vergleich, der zu deinen Gunsten ausgeht. Nur deinem Doppelgänger solltest du besser nicht verraten, weshalb du ihn oder sie mitgenommen hast. Das gleiche Phänomen machen sich auch Marketing-Experten zunutze. Sie wissen, dass ihre Produkte als günstiger wahrgenommen werden, wenn sie neben anderen stehen, die überteuert sind. Daher findet sich auf vielen Speisekarten in Restaurants ein Gericht, das mit deutlichem Abstand das teuerste ist. Durch diesen Köder erscheint das zweiteuerste Gericht viel günstiger, als es eigentlich ist, weshalb es häufiger bestellt wird. Du denkst, das würde dir nicht passieren? Deine Gerichtwahl stützt sich alleine auf Fakten, die mit dem tatsächlichen Wert des Essens zu tun haben? Glaubst du, dein Urteil fiele anders aus, hätte man dich vorher gebeten, die letzten beiden Ziffern deiner Sozialversicherungsnummer aufzuschreiben? So unglaublich es klingt, die Antwort ist ja. Der Preis, den wir für bestimmte Produkte zu zahlen bereit sind, ergibt sich auf viel irrationalere Weise, als wir gemeinhin denken. Statt rational den Wert eines Gegenstands zu berechnen, sucht der menschliche Verstand vielmehr nach Ankern, an denen er ein Urteil ausrichten kann. Wenn wir beispielsweise bei einem neuartigen Produkt, etwa einem revolutionären neuen Smartphone, nicht imstande sind, seinen tatsächlichen Wert einschätzen zu können, suchen wir zunächst nach einem Anker, um uns eine Meinung über einen angemessenen Preis zu bilden. Und das Gehirn richtet sein Urteil da ganz strikt an dem ersten Preis aus, den es zu hören bekommt. Du hörst, das kluge Telefon sei 900 € wert, dann wird dir 1.200 € als überteuert und 600 € als recht günstig vorkommen. Dieses Preisanker-Priming passiert auch, wenn eine völlig irrelevante Information ins Spiel kommt, etwa die letzten beiden Ziffern deiner Sozialversicherungsnummer. Wenn Personen also mit einer großen Zahl, beispielsweise 89, geprimed werden, sind viele von ihnen eher bereit, einen höheren Preis für ein Produkt zu bezahlen als die, die eine kleinere Zahl sahen. Blink Nummer 2. Wir finden das Wort gratis unwiderstehlich. Es gibt wenig, was uns so irrational handeln lässt wie das magische Wort gratis. Warum sonst schleppen wir Schlüsselanhänger und andere nutzlose Werbegeschenke nach Hause oder kaufen ein paar Socken, das wir nicht brauchen, nur weil wir ein zweites umsonst dazu bekommen? Das Wort gratis ist ein emotionaler Impuls, dem sich die wenigsten entziehen können, wie sich in einer Studie Dan Ariely's beweisen ließ. Man stellte Tester vor die Wahl, für 15 Cent eine leckere Trüffelpraline zu kaufen oder aber eine deutlich weniger leckere Praline für 1 Cent. Die Mehrheit, ganze 73%, entschied sich für die edle Trüffelpraline. Aber was passierte, als die Preise um jeweils 1 Cent reduziert wurden, also die Trüffelpraline auf 14 und die einfache auf 0 Cent? Der Preisunterschied blieb identisch, doch jetzt war eine Praline mit dem mächtigen Stempel gratis versehen. Das Verhalten kippte. Ganze 69% verfielen dem Zauber und entschieden sich für die einfache, kostenlose Praline. Doch wie lässt sich dieser Effekt erklären? Es hat mit dem Risiko zu tun, das wir eingehen, wann immer wir für ein Produkt bezahlen. Man kann nie ausschließen, dass das Produkt seinen Preis gar nicht wert ist. Die logische Folge wäre, dass man sein Geld nicht sinnvoll investiert hat, sondern vielmehr verloren. Und es gibt nichts, was Menschen so hassen, wie etwas zu verlieren, das sie eben noch besessen haben. Dinge hingegen, die nichts kosten, sind frei von diesem Risiko. Daher nehmen wir sie als attraktiver wahr. Dieser Effekt ist so stark, dass viele Unternehmen ihn sich zunutze machen. So locken etliche Online-Anbieter wie Amazon uns mit kostenlosem Versand, sobald wir eine bestimmte Preisgrenze überschreiten. Die gleiche Logik könnten sich auch Politiker zu eigen machen, um Menschen in ihrem Verhalten zu beeinflussen. Wie könnte man zum Beispiel mehr Menschen dazu bringen, regelmäßig an Fahrtrainings teilzunehmen? Ganz einfach, indem man sie nicht nur günstig, sondern gratis anbietet. Blink Nummer 3. Wir messen Dingen, die wir besitzen, einen hohen Wert bei. Die Tickets für Basketballspiele an der amerikanischen Duke University sind begehrt. Sie werden im Stadion verlost und Studenten campen tagelang, um einen der begehrten Schätze zu ergattern. Ehe die Lotterie stattfindet, halten die Studenten die Tickets alle für ungefähr gleich wertvoll. Doch das Bild ändert sich, sobald die Lotterie vorbei ist, denn dann teilen sich die Studenten in zwei Gruppen auf, die Gewinner und die Verlierer der Verlosung. Und auf einmal nehmen diese beiden Gruppen, die nach dem Zufallsprinzip gebildet wurden, die Tickets als völlig unterschiedlich wertvoll wahr. Die Studenten, die ein Ticket gewonnen haben, würden es nicht unter $2,400 verkaufen. Und die, die keines haben, würden nicht mehr als $170 ausgeben, um eines zu kaufen. Woher kommt dieser drastische Unterschied, wo doch kurz zuvor noch alle die Tickets gleichermaßen wertvoll fanden? Es ist ganz simpel. Wir lieben, was wir besitzen. Mit dem Basketballticket verbinden wir nur Positives, nämlich den Besuch eines spannenden Events und die Atmosphäre während des Spiels. Wer nun also ein Basketballticket verkauft, verliert alles, was er mit dem Ticket erleben könnte, und Menschen können diesen Verlustgedanken nur schwer ertragen. Das erklärt den hohen Verkaufspreis. Potenzielle Käufer hingegen verlieren bei einem Kauf all die Dinge, die sie alternativ mit dem Geld ergattern könnten, und wollen daher versuchen, diesen Verlust so klein wie möglich zu halten, was die niedrigen Nachfragepreise erklärt. Schlussendlich haben beide Seiten den Eindruck, sie geben etwas sehr Wertvolles ab. Und zuweilen geben wir uns auch der Illusion hin, andere würden dieselben Dinge wertschätzen wie wir. Ein Vermieter, der die Wände seiner Wohnung in sattem Petrol gestrichen hat, erhofft sich für seine kreative Leistung einen Aufpreis, während sein Mieter hofft, aufgrund der Farbe einen Nachlass aushandeln zu können. Interessanterweise zeigt sich der gleiche Effekt, wenn es um Meinungen geht. Wer viel Zeit und Energie investiert hat, um eine Meinung zu vertreten, dem fällt es schwerer, sich von ihr zu trennen. Bei ihm entsteht das Gefühl, die Meinung gehöre ihm. Blink Nummer 4. Unsere Erwartungen und Erfahrungen beeinflussen, wie wir uns verhalten. Vor einigen Jahren behaupteten sowohl Pepsi als auch Coca-Cola die beliebteste Marke unter Cola-Trinkern zu sein. Wie konnten beide Unternehmen diese Auszeichnung gleichzeitig beanspruchen? In einem Test zeigte sich, dass Cola-Trinker den Geschmack von Pepsi bevorzugten, wenn sie die beiden Getränke blind verkosteten. Allerdings schnitt Coca-Cola besser ab, sobald die Kunden sahen, was sie tranken. Heißt das, eine Marke beeinflusst, was wir schmecken? So ist es in der Tat. Unsere bisherigen Erfahrungen, wie etwa mit einer Cola-Marke, führen zu bestimmten Erwartungen, die unsere Wahrnehmung beeinflussen. Weißt du beispielsweise, dass ein Kinofilm, der von den Kritikern gefeiert wurde, dir wahrscheinlich besser gefällt, als wenn du von gemischten Reaktionen gehört hättest? Der Placebo-Effekt zeigt, dass Erwartungen sogar Einfluss darauf haben, wie gut Medikamente wirken. Patienten, die glauben, ein wirksames Medikament einzunehmen, fühlen sich besser, auch wenn sie nur Zuckerkügelchen bekommen. Genauso kann der Preis eines Medikaments auf dessen Wirksamkeit abfärben. Patienten, denen gesagt wird, ihre Schmerzmittel kosteten $2,50 je Pille, nehmen eine stärkere Wirkung wahr als die Patienten, die ihrem Glauben nach ein 10-Cent-Pillchen schluckten. In einer weiteren Untersuchung zeigte sich auch, dass Menschen Energy Drinks für energetisierender halten, wenn jene teuer sind. Je mehr der Drink kostet, desto größer die Wirkung. Oder kann man sich anders erklären, wieso Personen, die für ein und dasselbe Getränk mehr bezahlen mussten als die Menschen in der Vergleichsgruppe, später deutlich besser in einer Rätselaufgabe abschnitten? Der Effekt, den Erwartungen auf unser Verhalten haben, kann auch subtiler sein. Werden beispielsweise Stereotype in unserem Verstand aktiviert, zeigen wir Verhaltensweisen, die wir mit diesen Stereotypen assoziieren. Lässt man etwa Studenten Wörter aufschreiben, die sie mit einem hohen Alter und älteren Menschen verbinden, zum Beispiel Bingo, Gehstock oder uralt, laufen sie später langsamer über den Campus als gewöhnlich, genau wie man es von älteren Menschen erwarten würde. Blink Nummer 5. Menschen handeln nach unterschiedlichen Normen, etwa der sozialen Norm oder der Marktnorm. Warum wäre deine Mutter beleidigt, wenn du anbieten würdest, ihr 20 Euro für das Mittagessen zu bezahlen, das sie gekocht hat? Und warum würdest du dich weigern zu arbeiten, wenn dein Gehalt in Form von Umarmungen ausbezahlt würde? Das liegt daran, dass unsere Wahrnehmung dessen, was angemessen ist und was nicht, davon abhängt, welchen Wertmaßstab wir anlegen. In einem freundschaftlichen Kontext wenden wir soziale Normen als Wertmaßstab an. Hier werden Gefälligkeiten nicht finanziell entlohnt. Die eigene Mutter fürs Kochen zu bezahlen, würde gegen diese Normen verstoßen. Ganz anders sieht es hingegen aus, wenn Marktnormen zum Tragen kommen. In einem wirtschaftlichen Umfeld werden Leistungen ausgetauscht, etwa Arbeit gegen Bezahlung. In einem anderen Kontext, zum Beispiel der kochenden Mutter gegenüber, könnte man sich jedoch durchaus mit einer Umarmung erkenntlich zeigen. Wenn in einer Situation falsche Wertmaßstäbe angesetzt werden, führt das üblicherweise direkt ins Desaster. Stell dir nur vor, du versuchst, eine gute Freundin für ihre nette Gesellschaft zu bezahlen. Unter dem Einfluss der Marktnormen handeln Menschen zudem egoistischer. Beispielsweise lehnten die meisten Anwälte es in einer Studie ab, armen Rentnern ihre Dienste günstiger anzubieten. Wenn man sie jedoch fragte, ob sie es umsonst tun würden, sagten die meisten ja. Das liegt daran, dass selbst eine geringe Bezahlung sofort Marktnormen aktiviert. Aus diesem Blickwinkel heraus empfinden die Anwälte die geringe Bezahlung als unangemessen. Bittet man sie jedoch, es umsonst zu tun, wenden sie soziale Normen und damit einen ganz anderen Wertmaßstab an. Überleg dir also immer ganz genau, welche Norm du in einer bestimmten Situation aktivieren möchtest. Die bloße Erwähnung von monetären Diensten führt oftmals schon dazu, dass die kalten Gesetze des Marktes als Maßstab herangezogen werden. Das macht es schwierig, Menschen zu selbstlosem Verhalten zu motivieren. Blink Nummer 6. Menschen sind unehrlich, aber nur ein kleines bisschen. Würdest du dich als ehrliche Haut bezeichnen? Würdest du eine Bank ausrauben oder einen Kugelschreiber aus dem Büro mitgehen lassen? Die Wahrheit ist, die meisten Menschen sind nicht ganz ehrlich, auch wenn sie das gerne von sich denken. Das zeigt sich in vielen Studien, wie etwa in der folgenden. Die Versuchsteilnehmer sollen einen Mathe-Test absolvieren, bei dem sie kleinere Geldbeträge gewinnen können, wenn sie gut abschneiden. Wenn sie die Gelegenheit zum Spicken erhalten, sind die meisten Teilnehmer nicht abgeneigt, um sich somit ein besseres Ergebnis zu sichern. Erfreulicherweise zeigte sich aber, dass das Ausmaß des Betrügens nicht zunahm, wenn die Chancen, erwischt zu werden, abnahmen. Selbst wenn es unmöglich war, erwischt zu werden, betrogen die Teilnehmer nicht maßlos. Die Tendenz, nur ein bisschen unehrlich zu sein, zeigt sich noch deutlicher, wenn es nicht um bares Geld geht, sondern um Gegenstände. Die wenigsten Menschen würden Geld vom Arbeitsplatz stehlen, sehr wohl aber Kaffeetassen oder Kugelschreiber. Das liegt daran, dass es den meisten Menschen wichtig ist, sich selbst für ehrlich zu halten. Daher fühlen wir uns nur dann mit kleinen Unehrlichkeiten wohl, wenn wir sie gut erklären können. Es ist in Ordnung, den Stift mit nach Hause zu nehmen. Schließlich habe ich auch schon Stifte von zu Hause mit ins Büro gebracht. Interessant ist dabei, dass diese Tendenz, unehrlich zu sein, ganz leicht unterbunden werden kann. Man muss im Kopf der Menschen nur die richtigen Gedanken aktivieren, ehe man ihre Ehrlichkeit auf die Probe stellt. Im genannten Mathe-Test beispielsweise hatten Teilnehmer überhaupt nicht mehr gespickt, wenn sie zuvor die 10 Gebote aufsagen mussten. Anscheinend reicht allein das Nachdenken über Ehrlichkeit aus, um uns auf den Pfad der Tugend zu führen. Blink Nummer 7. Wer vernünftig handeln will, muss seinen inneren Mr. Hyde überlisten. Hast du dir jemals vorgenommen, dich gesünder zu ernähren und weniger fernzusehen, nur um am nächsten Abend mit einer Tüte Kartoffelchips vor dem Fernseher zu sitzen? Wir alle sind ein bisschen wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde. In uns gibt es eine kühle, vernünftige Dr. Jekyll-Stimme, die weiß, was gut für uns ist, aber auch den heißblütigen, impulsiven Mr. Hyde, der uns anstachelt, das genaue Gegenteil zu tun. Daher ist es auch so schwer, Teenager dazu zu bringen, Kondome zu verwenden. Der vernünftige Teil in ihnen weiß zwar, dass es sinnvoll ist, nur gewinnt im erregten Teenager oft der unvernünftige Mr. Hyde die Oberhand. Doch nicht nur Teenager geben immer wieder den irrationalen Forderungen ihres inneren Mr. Hyde nach. Wir alle folgen kurzfristigen Versuchungen zu Lasten unserer langfristigen Ziele. Genau das ist der Grund für Prokrastination. Das zeigt sich bei Studenten, die die wichtige Hausarbeit das ganze Semester vor sich herschieben und erst mit der Arbeit an ihr anfangen, wenn die Abgabe kurz bevorsteht, oder bei Teamleitern, die über Wochen hinweg das Fertigstellen von Berichten vertagen, nur um dann in letzter Sekunde alles ganz hastig aufs digitale Papier zu klatschen. In einer Studie mit Studenten zeigte sich jedoch, dass viele von ihnen in der Lage waren, die eigene Schwäche zu durchschauen und aktiv gegen sie vorzugehen. Wenn man ihnen freistellte, sich selbst Deadlines zu geben, wählten viele von ihnen kleine Zwischenetappen, um sich zu zwingen, die Arbeit über das ganze Semester aufzuteilen. Ihre Noten waren deutlich besser als die der Studenten, die mit der einen großen Deadline arbeiteten und bis zum Ende des Semesters prokrastinieren konnten. Der erste und wichtigste Schritt, um dem inneren Mr. Hyde das Handwerk zu legen, besteht also darin, die eigene Schwäche zu erkennen. Link Nummer 8. Wir wollen uns immer ein Hintertürchen offen halten. Im Jahre 210 vor Christus überquerte der chinesische General Xiang Yu mit seiner Armee den Fluss Yangtze-Kiang. Als sie gelandet waren, befahl er umgehend, alle Schiffe der eigenen Flotte in Brand zu setzen. Du fragst dich jetzt, was das soll. General Xiang Yus Antrieb für diese recht drastische Tat war, dass er sich und seinen Männern die Möglichkeit des Rückzugs nehmen wollte. Ohne die Option einer schnellen Flucht vor dem Feind kämpften die Soldaten nun so erbittert, dass sie 9 Schlachten in Folge gewannen. Chang Yus strategische, wenn auch risikobehaftete Tat erscheint uns im ersten Moment abwegig. Den meisten Menschen widerstrebt es nämlich, etwaige Optionen kategorisch auszuschließen. Wir versuchen normalerweise ganz instinktiv, uns wenigstens ein kleines Hintertürchen offen zu halten, sei es in der Partnersuche, der Ausbildung oder Karriere. Um in einer ungewissen Welt auf alle Unwägbarkeiten reagieren zu können, liegt es nahe, sich möglichst viele Wege offen zu halten. Doch mit dieser Tendenz legen wir uns oft selbst Steine in den Weg. Denn sich vor der Entscheidung für eine und somit gegen mögliche andere Optionen zu drücken, hat oft schwerwiegende Konsequenzen. Wenn sich beispielsweise deine Nachbarin nicht entscheiden kann, ob sie Architektin oder Programmiererin werden will, wird sie wohl beide Möglichkeiten halbherzig verfolgen und eine mittelmäßige Architektin oder Programmiererin werden, statt voll und ganz hinter einem von beiden zu stehen. Die Geschichte des chinesischen Generals versinnbildlicht, dass es helfen kann, Optionen auszuschließen, denn die Festlegung zwingt uns, uns ganz und gar auf einen Weg zu konzentrieren. Natürlich kann man sich auch sein ganzes Leben lang dafür drücken, Entscheidungen zu treffen. Sinnvoller ist es aber oft, sich zu dem Fällen von wichtigen Entscheidungen zu zwingen und sich auf das zu konzentrieren, was einem wirklich wichtig ist. Wenn du etwa davon träumst, viel Zeit mit deinen Kindern zu verbringen, solltest du dir den prestigereichen Job in der Anwaltskanzlei lieber aus dem Kopf schlagen. Beides gleichzeitig geht nicht. Danke, dass du dir die Blinks zum Buch »Denken hilft zwar, nützt aber nichts« von Dan Ariely angehört hast. Die Kernaussage dieses Buches ist: Menschen treffen permanent irrationale Entscheidungen, egal in welchem Lebensbereich. Wir versuchen, den Wert einer Sache durch zum Teil unzusammenhängende Vergleiche zu ermitteln, messen unserem Besitz einen unverdient hohen Wert bei und lassen uns ständig durch festgefahrene Normen und Erwartungen beeinflussen. Dabei muss das gar nicht so sein. Durch Aufmerksamkeit und Vorsicht lässt sich irrationales Verhalten vermeiden und jeder kann lernen, vernünftige Entscheidungen zu treffen. Was du konkret umsetzen kannst. Nimm deinen Doppelgänger mit zum Feiern. Wenn du auf Partnerjagd bist, nimm einen Freund oder eine Freundin mit in den Club, die dir ähnlich sieht, nur vielleicht ein bisschen weniger attraktiv ist. Das ist zwar nicht die feine englische Art, erhöht deine Chancen auf einen guten Fang aber enorm. Wie wirst du dich entscheiden? Wir hoffen, diese Blinks waren erhellend. Falls du dich dazu entschieden hast, uns Feedback zu hinterlassen, freuen wir uns auf deine Mail an remember@blinkist.com mit Denken hilft zwar, nützt aber nichts als Betreff.